NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Mai 1848. Die Abschaffung der körperlichen Züchtigung in Preußen.
Die Bürger auf den Barrikaden, die Monarchie in Bedrängnis. März 1848. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Ließ auf seine Untertanen schießen. Schließlich war der Mann Überzeugungstäter.
Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.
Aber trotz Infanterie und Kanonen, die Bürger blieben bei ihren Forderungen.
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahl einer Nationalversammlung.
Das gefährdete den autoritären Staat in seinen Grundfesten. Da erwies es sich als kluger Schachzug, dass der König den revoltierenden Bürgern entgegenkam und einige Zugeständnisse machte. So verkündete er am 6. Mai 1848, heute vor 165 Jahren,
infolge der durch die neuen Gesetze allen meinen Untertanen gleichmäßig verliehenen Rechte bestimme ich, dass fortan von Zivil- und Militärgerichten die Strafe der körperlichen Züchtigung nicht mehr verhängt, sondern statt derselben auf verhältnismäßige Freiheitsstrafe erkannt werden soll. In denjenigen Fällen, in welchen eine körperliche Züchtigung bereits erkannt, aber noch nicht vollstreckt worden ist, ist dieselbe in eine verhältnismäßige Freiheitsstrafe durch die zuständigen Gerichte umzuwandeln.
Der Erlass beendete ein mittelalterliches Relikt. Der Rechtshistoriker Jörg Gebhardt:
Die Prügelstrafe war sicherlich als sogenannte peinliche Strafe im Mittelalter immer mehr im Vordringen.
Sie wurde oft wahllos verhängt. Wer, wann, mit Peitsche, Birkenrute oder Stockhieben traktiert wurde, darüber entschieden örtliche Richter.
Die Constitutio Criminalis Carolina, die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, ordnete die Prügelstrafe als Zusatzstrafe für Betrüger, für Ehebrecher und Kuppler sowie wegen Aufruhrs an.
Auch in Preußen trafen die Prügel zumeist Straftäter am Ende der Gesellschaft. Der Rechtshistoriker Professor Thomas Formbaum von der Fernuniversität Hagen:
Also es waren schon durchweg Straftaten, die typisch für die Unterschicht waren. Und gegen die richtete sich auch die Prügelstrafe in aller Regel. Die Vorstellung war eben, dass man die höheren Stände an der Ehre packte und nicht auf den Körper einwirkte.
Aber der Angriff auf den Körper widersprach dem Selbstverständnis des freien Bürgers. Der empfand öffentliche Prügelstrafen als demütigende Demonstration staatlicher Macht.
Dass der preußische Staat jetzt im Mai 1848 hingeht und die körperliche Züchtigung abschafft, hat natürlich etwas damit zu tun, dass zwei Monate vorher die Revolution stattgefunden hatte. Inzwischen auch in Berlin das sogenannte Märzministerium mit bürgerlicher Beteiligung an der Regierung war und damit eine ganz wesentliche Forderung der Revolution im Justizbereich umgesetzt wurde. Die Abschaffung der körperlichen Züchtigung stand auf dem Programm.
Die Revolution von 1848 scheiterte, die großen Forderungen des liberalen Bürgertums verpufften, die etablierten Mächte blieben an den Hebeln der Macht. Da konnte der König eine kleine Reform des Strafrechts durchaus verkraften.
Vielleicht hat man von Seiten der Obrigkeit dann auch nicht allzu viel Grund mehr gesehen, sich dem entgegenzustellen.
Zumal in Preußen kräftig ausgeteilt wurde. Als öffentliche Strafe hatten die Prügel ausgedient, aber es gab immer noch genug Orte der organisierten Demütigung. So bekamen Häftlinge bis zu 60 Stock- oder Peitschenhiebe bei Widerstand gegen ihre Aufseher. Ein Augenzeuge berichtete:
Werden die Hiebe mit dem Stock oder der Peitsche aufgezählt, so müssen sich nach jedem Hieb auf dem getroffenen Körperteil blutunterlaufene Striemen bilden. Beim fünften Hiebe muss in der Regel die angespannte Haut platzen. Jeder nachfolgende Hieb klatscht in die blutige Masse.
Sogenannte Körperstrafen gehörten im 19. Jahrhundert immer noch zum Alltag und viele zählten zu den potenziellen Opfern.
Wenn man die Liste der rechtlich anerkannten Züchtigungsbefugnisse durchgeht, da hat man zunächst die Züchtigungsbefugnis des Ehemannes gegenüber der Ehefrau. Das ist übrigens erst auf dem Papier erst 1928 ausdrücklich aufgehoben worden. Faktisch war es mit dem Inkrafttreten des BGB 1900 beseitigt.
Ganze soziale Gruppen waren körperlichen Strafen rechtlos ausgeliefert. Die Dienstmagd, der Landarbeiter, alle, die unter die preußische Gesindeordnung fielen, mussten Gewalt schlicht hinnehmen. Der berüchtigte Paragraph 77 hielt fest:
Reizt das Gesinde die Herrschaft durch ungebührliches Betragen zum Zorn, und wird es im selbigen mit Scheltworten oder geringen Tätlichkeiten behandelt, so kann es dafür keine gerichtliche Genugtuung fordern.
Die Rechtsordnung verharmloste das Züchtigungsrecht mit der Einschränkung, es dürfe nicht übermäßig und müsse angemessen sein. Vor Gericht blieben aber auch offensichtlich schwere Misshandlungen folgenlos, wie der SPD-Reichstagsabgeordnete Karl Liebknecht 1910 schilderte.
Das Mädchen hatte den Rücken voller Striemen, die von Stockschlägen herrührten, die Herrschaft ihr ausgeteilt hatte. Es wurde in einem ärztlichen Gutachten gesagt, dass Lebensgefahr nicht vorhanden sei, und die betroffenen Richter waren der Auffassung, dass eine Behandlung mit ausschweifender Härte nicht vorliege.
Die Gesindeordnung wurde 1918 abgeschafft. Die Prügel in der Arbeitswelt blieben. Schließlich gab es noch die Lehrlinge, wobei es schon feine Abstufungen gab. Im Büro sollte es dann doch etwas gesitteter zugehen. Mit Handwerkern und Arbeitern sprang man da nicht so zimperlich um.
Bereits 1900 wurde das Züchtigungsrecht des Lehrherrn gegenüber dem kaufmännischen Lehrling aufgehoben. Das Züchtigungsrecht des gewerblichen Lehrherrn gegenüber dem Lehrling erst 1951.
Dabei sollte spätestens das Grundgesetz 1949 Körperstrafen ein Ende setzen. Artikel 2 machte unmissverständlich klar:
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Aber die Erziehung in Schulen, Heimen und Familie hielt sich während der 50er und 60er Jahre nicht an dieses Grundrecht.
Mein Grundschullehrer in den 50er Jahren, der hatte noch neben seinem Pult den Papierkorb stehen und da standen Rohrstöcke in verschiedener Dicke drin, für Jungs aufs Hinterteil und für die Mädchen in die Handfläche.
Viele Lehrer als Beamte, Vertreter des Staates prügelten systematisch und die sogenannten Pädagogen schlugen mit höchstrichterlicher Erlaubnis.
Was die Schüler angeht, so wurde von der Rechtsprechung bis in die 70er Jahre hinein ein Züchtigungsrecht anerkannt.
Es gab kritische Stimmen, engagierte Pädagogen, die Prügelstrafen aus dem Klassenzimmer verbannen wollten. Heinrich Kohnen, der erste Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, schrieb in seinem Erlass von 1947:
Rohe sinnliche Strafen sind stets ungeeignet, tiefe erzieherische Maßnahmen zu erzielen. Ziel eines verantwortungsbewussten Erziehens wird es sein, ohne körperliche Strafe auszukommen. Die hin und wieder anzutreffende Anwendung der körperlichen Züchtigung ist das traurigste Armutszeugnis, das ein Lehrer seiner erzieherischen Wirksamkeit ausstellen kann.
Ein solcher Erlass war gut gemeint, rechtlich aber nicht bindend.
Die Rechtsprechung stellte sich auf den Standpunkt, das seien keine Rechtsnormen und man könne den Lehrer dann zwar disziplinarrechtlich haftbar machen, aber bestraft werden könne er nicht, wenn er seine Kinder züchtigt. Es gibt dort zum Teil Entscheidungen, die einem heute noch die Haare zu Berge stehen lassen.
Spektakulärer Höhepunkt war ein Urteil des Bundesgerichtshofes im Oktober 1957. Ein Grundschullehrer blieb straffrei, obwohl er seine Schüler mit Ohrfeigen und Rohrstock traktiert hatte. Die Begründung?
Bis 1945 stand dem Volksschullehrer kraft Gewohnheitsrecht die Befugnis zu, aus begründetem Anlass zu Erziehungszwecken maßvoll zu züchtigen.
Unter diesem Gewohnheitsrecht änderte auch das Grundgesetz nichts.
Insbesondere ist es nach Ansicht des Senats nicht zulässig, sich auf die Vorschrift des Grundgesetzes zur Durchsetzung einer bestimmten pädagogischen Auffassung zu berufen.
Mit Verweis auf das Grundgesetz einen Unterricht ohne Prügel fordern? Für das oberste Gericht der Bundesrepublik schon fast eine Provokation.
Da hat der Bundesgerichtshof damals gesagt, also ein solches Argument sei nur dazu angetan, den Ernst dieses Grundrechts in Frage zu stellen. So einfach konnte man sich damals über Argumente aus der Verfassung hinwegsetzen.
Die Gesellschaft der 50er Jahre lebte schlicht in einer Prügeltradition. Lehrer waren erziehungsberechtigt und warum sollten sie sich anders verhalten als die Mehrheit der Eltern?
Wo immer man weinende Kinder hörte, wo immer man sah, dass Eltern einem Kind hinten einen draufgaben oder so, da schritt niemand ein. Das war Konsens, dass das in Ordnung war.
Sagt Ingrid Müller-Münch, Journalistin und die Autorin des Buches Die geprügelte Generation.
Ohrfeige, die hat niemandem was geschadet. Oder man an Ohren gezogen, das ist keine Prügel.
So dachte die Mehrheit. Was sollte daran falsch sein? Schließlich stand schon in der Bibel:
Wer seine Rute schonet, der hasset seinen Sohn.
Zuhältern, Betrügern und Schlägern wurde seit Mai 1848 keine öffentliche Prügel mehr zugemutet. Viele Kinder der frühen Bundesrepublik hatten da in ihren Familien weniger Glück. Juristische Hilfe durften sie nicht erwarten.
Was da in den 50er Jahren noch vom Bundesgerichtshof judiziert worden ist, diese berühmte Entscheidung aus dem Jahre 1952, Eltern, die ihre 16-jährige sittlich verdorbene Tochter durch Kurzschneiden der Haare und Festbinden an Bett und Stuhl bestrafen, überschreiten nicht das elterliche Züchtigungsrecht. Das war so der Tenor.
Und es war auch der lange Schatten einer nationalsozialistischen Ideologie.
Es wird sicher eine Rolle gespielt haben, dass die Eltern, die dann in den 50er, 60er Jahren Erzieher waren, das Kriegserlebnis hinter sich hatten, aber auch eben die Prägung durch die NS-Ideologie, die ja Härte ganz hoch angesiedelt hatte.
Aber die europäischen Nachbarn schlugen auch zu. Die Erziehungsmethoden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien ähnelten sich in den 50er Jahren. Es steckte noch mehr hinter diesem Gewohnheitsrecht, dem kein Gesetz Einhalt gebot.
Man ging seit Jahrhunderten davon aus, dass Kinder böse zur Welt kommen, dass man sie sich zurechtbiegen muss, damit sie gehorsame Untertanen werden. Also es waren ja nicht immer böse Motive, sondern man glaubte, dass man nur so das Kind für das Leben fit macht. Und dafür hat man es ordentlich sich zurechtgetrimmt.
Musste man dem Verurteilten des 19. Jahrhunderts zumindest noch einen Gesetzesverstoß nachweisen, so erlebten Kinder Prügel oft als vollkommen willkürlichen Akt.
Es waren Kleinigkeiten, das Kind hatte was fallen gelassen, es hatte Widerworte gegeben, wie es damals ja so schön hieß, es hatte sich an irgendeine Regel nicht gehalten, also die Anlässe waren in der Regel nichtig, es gab auch Prügel, die sozusagen einfach mal stattfinden, damit es schön gedeckelt bleibt.
Aber nach und nach entzog die Gesellschaft dem Gewohnheitsrecht die Anerkennung, spätestens als die geprügelten Kinder und Schüler der 50er Jahre aufbegehrten. Ingrid Müller-Münch.
Diese Generation hat mich ja deswegen so besonders interessiert, weil es die erste Generation in Hunderten von Jahren ist, der es gelungen ist, aus dieser Prügeltradition auszubrechen.
Vor allem die Studentenbewegung von 1968 sagt der über Jahrhunderte verfestigten Gewalt in Schule und Familie den Kampf an. Der Rechtshistoriker Professor Thomas Formbaum.
Ich denke schon, dass der kulturelle Umschlag Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ganz wesentlich zu dem Umdenken beigetragen hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass manches, was 1968 dann zum Ausbruch kam, vorher schon herangewachsen ist.
Aber erst seit dem Jahr 2000 haben Kinder auch in der Familie einen einklagbaren Rechtsanspruch auf gewaltfreie Erziehung.
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
Das steht nun im bürgerlichen Gesetzbuch und es spiegelt den tiefgreifenden Mentalitätswandel in der Gesellschaft wider.
Es hat sich grundsätzlich was geändert. 90% der Eltern halten eine gewaltfreie Erziehung für ein Ideal. Ob sie es immer durchhalten, ist eine andere Frage. Aber sag mal, es ist nicht mehr allgemeiner Konsens, dass Prügeln zum Erziehungsalltag gehört.
Es dauerte rund 150 Jahre vom Verbot der öffentlichen Züchtigung in Preußen im Jahr 1848 bis hin zur letzten Ächtung von Körperstrafen im Jahr 2000. Ein langer und für viele auch schmerzhafter Weg. Den hätte man sich ersparen können, wenn man Walter von der Vogelweide gefolgt wäre. Der Minnesänger schrieb schon Anfang des 13. Jahrhunderts:
Niemals pflanzt die Rute Kindern ein das Gute. Wer zu Ehren kommen mag, dem gilt Wort so viel als Schlag.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Abschaffung der körperlichen Züchtigung in Preußen am 6. Mai 1848. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.